Seit Jahren reden Experten davon, dass der Weltraum die nächste Kriegsfront werden könnte. Das klingt nach Star Wars, ist aber längst Realität. Die Vorherrschaft im Orbit beeinflusst die Sicherheit auf der Erde. Darum hat die Bundesregierung vor kurzem ihre nationale Weltraumstrategie vorgestellt. Sie will Milliarden investieren, um uns besser gegen Gefahren aus dem All zu verteidigen. Wie sich da gerade ein Konflikt im Weltraum hochschaukelt, was da technisch bereits alles möglich ist und wie wir uns gegen Satellitenangriffe anderer Nationen wappnen können, das klären wir mit WDR-Investigativjournalist Florian Flade. Zusammen mit seinen Kollegen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat er über viele Monate zum Thema Space-Sicherheit recherchiert. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Dienstag, der 13. Januar. Florian, willkommen zurück bei 11KM.
Hallo.
Um Gefahren im Weltraum ging es heute im Bundeskabinett. Konkret um den Schutz von Satelliten und Kommunikationstechnik im All. Um sich dagegen zu wappnen und gegebenenfalls auch zurückzuschlagen, beschloss die Regierung die erste nationale Strategie für Weltraumsicherheit. Rund 35 Milliarden Euro will der Bund in den kommenden Jahren investieren.
In letzter Zeit ging das ja immer mal wieder durch die Nachrichten. Boris Pistorius will Geld ausgeben, um Deutschland sicherer zu machen. Und da geht es immer mal wieder um Satelliten. Was genau ist da geplant?
Es geht um die erste Weltraumsicherheitsstrategie, die die Bundesregierung jetzt vorgestellt hat vor kurzem. Der Verteidigungsminister und der Außenminister haben dieses Papier vorgestellt und das ist schon sehr interessant, was sie da zusammengetragen haben und auch mit welchem Ton das eingeführt wurde.
Das ist die Kernaufgabe, auch im All die Fähigkeit zur Abschreckung und Verteidigung haben und ausbauen und auch dort muss die Abschreckung glaubwürdig sein.
Nämlich, dass man explizit betont, dass der Weltraum ein Raum ist, in dem mittlerweile auch Konflikte ausgetragen werden. Und ein Raum, so haben Sie es gesagt, in dem unsere Freiheit, unser Wohlstand und unsere Sicherheit bedroht sind.
Jeder kann sich vorstellen, was ein wirksamer Schlag im All gegen Satellitensysteme ausrichten kann. Das kann ganze Staaten lahmlegen. Und sich dagegen zu wappnen, als Europäer, als Deutschland und als NATO letztlich auch natürlich, ist, glaube ich, naheliegend und von daher geht es genau um solche Fähigkeiten.
Und in dieser Weltraumsicherheitsstrategie hat die Bundesregierung mal dargelegt, warum das denn aus ihrer Sicht so ist und was man da zu tun hat.
Warum ist diese Priorität plötzlich so hoch? Man könnte so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass das jetzt in kurzer Zeit evaluiert wurde und gesagt wurde, oh, da müssen wir ein bisschen aufstocken.
Ja, um ehrlich zu sein, ist das Fachleuten schon seit vielen Jahren klar, dass im Weltraum doch mehr passiert, als wir für möglich gehalten haben und dass es eben nicht nur ein Raum ist, in dem zum Beispiel geforscht wird oder in dem auch zunehmend wirtschaftliche Interessen vertreten und umkämpft sind, sondern dass da eben auch möglicherweise was Militärisches passieren kann.
Kannst du uns vielleicht mal einen kleinen Überblick schaffen, was schwirrt da eigentlich so über unseren Köpfen im Weltraum rum?
Da schwirrt ganz schön viel rum. Also man muss sagen, da ist es ganz schön busy geworden rund um die Erde in den letzten Jahren. Da sind mittlerweile ja so knapp 13.000 Satelliten, die um die Erde kreisen. Davon knapp über 10.000, die so als aktiv gelten. Manche davon sind inaktiv, eigentlich tot, kann man sagen. Aber mindestens 10.000 aktive Satelliten, die von Staaten, aber mittlerweile eben auch von privaten Unternehmen dort hochgebracht werden.
Wie eng es da oben tatsächlich wird, haben wir schon mal ausführlich in einer 11KM-Folge über Weltraumschrott besprochen. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. In der Folge ging es eben auch um Dynamiken da oben, wie schnell sich das wandelt. Und jetzt reden wir ja über militärische Nutzung und auch über zivile Anwendung. Was tut sich da gerade?
Ja, also Satelliten spielen auch für das zivile Leben eine große Rolle, zum Beispiel bei Navigation. Also damit ein Taxi weiß, wo es ist, damit auch ein Schiff weiß, wo es ist, wird Satellitennavigation verwendet, in der Regel GPS. Das hat natürlich Auswirkungen auf alles Mögliche, was sich irgendwie bewegt und wissen will, wo es sich gerade befindet. Aber Satelliten sind auch in anderen Bereichen wichtig, also zum Beispiel bei der Klimaforschung, bei der Beobachtung von Wetterphänomenen ist das sehr wichtig und auch bei Finanztransaktionen. Also über Satelliten werden hochgenaue Zeiten versendet. Also die Weltzeit wird da relativ genau erfasst und das ist für Finanztransaktionen sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es diese geostationären Satelliten. Das sind Kommunikationssatelliten oder auch so Wettersatelliten und die sind ja 35.000, 36.000 Kilometer von der Erde entfernt unterwegs und sind auch an relativ fixen Punkten. Die werden zum Beispiel genutzt, damit man kommunizieren kann. Auch militärisch nutzbar. Also, dass man zum Beispiel mit Truppen, Streitkräften, die weit draußen in anderen Ländern unterwegs sind, kommunizieren kann.
Und jetzt geht's bei uns ja um die Satelliten, die vor allem militärische Zwecke verfolgen. Was passiert da?
Ja, also es gibt schon seit vielen Jahrzehnten Satelliten, die von Militärs und Geheimdiensten genutzt werden. Und zwar vor allem für die Beobachtung dessen, was auf der Erde passiert. Also das sind klassische Spionagesatelliten, die machen hochauflösende Bilder. Und damit kann man natürlich den Gegner beobachten. Man kann sich angucken, wo neue Militärbasen gebaut werden, wie das an der Front, Frontverlauf so aussieht. Zum Beispiel auch in der Ukraine jetzt sehr aktuell. Das gibt schon ziemlich lange. Es gibt dann aber auch eine neue Dimension. Das sind sozusagen Satelliten, die andere Satelliten ausspionieren oder Satelliten, die sogar im Weltall Schaden anrichten können, indem sie auf andere Satelliten einwirken, also dem Gegner in einem militärischen Kontext Schaden zufügen können. Und Macron, also der französische Präsident, hat jüngst auch das nochmal auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ja, der Krieg von heute, der wird schon im Weltall ausgetragen.
La guerre d'aujourd'hui se joue déjà dans l'espace et la guerre de demain commencera dans l'espace.
Und der Krieg von morgen wird vermutlich dort beginnen. Also man sieht, dass da wohl eine ganze Menge passiert. Und man muss sagen, das hat in den letzten Jahren ganz schön an Dynamik gewonnen, also diese Militarisierung von Space.
Dieses Zitat ist ja schon sehr drastisch. Muss man sich da jetzt auch vorstellen, dass es irgendwann zu so Weltraumschlachten, Weltraumkriegen kommen kann?
Ja, ob das tatsächlich so am Ende aussieht, also Krieg der Sterne oder Krieg bei den Sternen, das weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall die Sorge, dass zunehmend auch Waffensysteme im Weltall platziert werden. Und da gibt es jetzt aus jüngerer Zeit den Verdacht, dass das möglicherweise bei einem russischen Satelliten der Fall sein könnte. Dieser Satellit heißt Kosmos 2553 und der wurde am 5. Februar 2022, also wenige Wochen vor dem Großangriff Russlands auf die Ukraine, ins Weltall gebracht und der bewegt sich so in 2000 Kilometern Höhe in einer Umlaufbahn, in der eigentlich typischerweise Satelliten nicht wirklich unterwegs sind, weil es da sehr viel Strahlung gibt, kosmische Strahlung. Und man weiß nicht genau, was dieser Satellit dort macht, aber US-Geheimdienste gehen davon aus, dass dieser Satellit möglicherweise mit einer nuklearen Komponente bestückt sein könnte. Das heißt, vielleicht ein nuklearer Sprengkopf, also dass der Satellit selbst vielleicht sogar sowas wie eine Atomwaffe sein könnte. Russland sagt dazu, dass der Satellit zu Forschungszwecken in Bezug zu Strahlung im Weltall eingesetzt wird. Aber man hat sich den angeguckt und die Amerikaner sagen, das passt nicht so ganz, so wie er aussieht. Das würde nicht zu den Forschungszwecken passen. Und es scheint ein seltsames Ding zu sein, bei dem die Amerikaner zumindest große Sorge haben, dass das eine versteckte Waffe sein könnte.
Macht das denn eigentlich so einen Unterschied, ob so eine Atomrakete vom Weltall aus abgeschossen wird oder von einem anderen Land?
Natürlich wird das Weltall beobachtet, aber das ist jetzt nicht sozusagen im Blick wie, sagen wir mal, russische Nuklearstützpunkte, wo die Raketen stationiert sind. Also die Frühwarnzeit für einen solchen Angriff könnte sehr viel kürzer sein, wenn sie eben aus dem Weltall erfolgt. Und auch eine Atomwaffe, die im Weltall gezündet wird, und das ist eben die große Sorge, auch die kann gewaltigen Schaden anrichten. Das gab es schon mal. Die Amerikaner zum Beispiel haben im Juli 1962 eine Atomwaffe gezündet im Weltall, 400 Kilometer über der Erde. Das war ein ziemlich großer Sprengkopf, der war 500 Mal stärker als die Bombe, die über Hiroshima abgeworfen wurde. Und bei diesem Test, der hieß Starfish Prime, so haben die Amerikaner das genannt, da wurde wahnsinnig viel elektromagnetische Impulse freigesetzt und radioaktive Strahlung. Und die war so stark, dass sie andere Satelliten damals schon beschädigt hat. Einige sind ganz ausgefallen, zum Beispiel der erste amerikanische TV-Satellit ist dadurch kaputt gegangen. Und die Wirkung war so krass, dass auf Hawaii, der Test hat im Pazifik stattgefunden, also über den Pazifik, auf Hawaii sind die Straßenlaternen ausgegangen. Durch die elektromagnetischen Impulse. Also selbst eine Atomwaffe, die im All gezündet wird, kann auf der Erde Schaden anrichten.
weil wir gerade schon über Russland kurz gesprochen haben. Wie sieht es denn im All aus? Wie verhält sich Russland im All?
Also uns wurde gesagt im Laufe der Recherche, dass man eine Tendenz sehen kann, nämlich dass Russland eigentlich, was die Technologie angeht, gar nicht mehr so fortschrittlich unterwegs sind, dass ihre eigenen Satelliten gar nicht mehr so gut und so state of the art sind und dass sie teilweise viele Dinge auch gar nicht mehr modernisieren, zum Beispiel ihre Navigationssysteme, das GLONASS-System, das wird nicht mehr richtig modernisiert. Offensichtlich vertrauen die Russen ihrem eigenen System auch gar nicht mehr so richtig. Da gibt es verrückte Berichte, zum Beispiel in der Ukraine über Kampfjets, die abgeschossen wurden, russische, und dann hat man da im Cockpit festgestellt, die hatten einfach ein normales, ziviles GPS reingeklebt. Also die hatten gar nicht mehr ihr eigenes Navigationssystem, sondern sie haben das westliche verwendet, weil sie ihrem eigenen offenbar nicht so trauen. Also die sind sozusagen ein bisschen zurückgefallen, was diese Qualität ihrer Technik angeht, aber dass sie sehr investieren in Stör- und Zerstörungsmittel. Also dass sie da oben im Weltall destruktiv wirken können. Und das ist natürlich ein gewaltiges Risiko, weil sie können immensen Schaden anrichten und wir sind von Satelliten tatsächlich sehr abhängig. Also ganz viele Dienstleistungen, die wir so tagtäglich nutzen, die sind satellitenbasiert, ohne dass wir das vielleicht wissen.
Also quasi GPS-Dienste wie Navis oder Internet auf dem Handy zum Beispiel. Florian, jetzt sagst du stören und zerstören. Geht das auch so weit, dass irgendwelche Nationen sich untereinander die Satelliten vom Himmel schießen? Ist sowas schon mal vorgekommen?
Dass eine Nation, eine andere Nation einen Satelliten abschießt, das ist noch nicht passiert. Aber was passiert ist, es wurden Waffensysteme getestet, also Raketen, mit denen man Satelliten zerstören kann. Und mehrere Staaten haben das getestet, die USA haben das getestet, China hat das im Januar 2007 getestet und der letzte bekannte Test, man nennt das ASAT, also diese Antisatellitenraketen, diese Waffen, der letzte ASAT-Test ist vom November 2021 und damals hat Russland einen alten sowjetischen Satelliten, der war schon deaktiviert, ausrangiert quasi, der ist 480 Kilometer über der Erde geflogen, den hat man mit einer Rakete zerstört. Und da sind entstanden, das sagen unter anderem die amerikanischen Weltraumbehörden, aber das sagen auch Unternehmen, die diesen Weltraumschrott, der dann entsteht durch so einen kaputten Satelliten, die das verfolgen, diese Einzelteile. Also es sollen bis zu 1600, 1800 Wrackteile entstanden sein durch diese Zerstörung dieses Satellitens. Und die fliegen da ja weiter rum. Das fliegt da jetzt einfach wie so eine Schrottwolke rum, viele Jahre, vermutlich viele Jahrzehnte. Ähnliches übrigens bei dem Test der Chinesen. Also da sind noch mehr Trümmerteile entstanden, 2800 Teile, sagt man. Und die sind da immer noch unterwegs. Also die fliegen da immer noch rum und die sind natürlich gefährlich, diese Schrottteile, für andere Satelliten, aber auch für die internationale Raumstation.
Da werde ich jetzt natürlich ein bisschen hellhörig, weil du gesagt hast, dieser russische Test war 2021, richtig? Das muss also kurz vor der russischen Invasion auf die Ukraine stattgefunden haben. Steht das in irgendeinem Zusammenhang?
Das ist schwer zu sagen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die sich das sehr genau angeguckt haben, die mir auch gezeigt haben auf so digitalen Animationen, dass Russland das sehr gut berechnet hatte, diesen Test. Also man wusste sehr genau, wo zum Beispiel Trümmerteile von dieser Rakete wieder runterkommen werden, auf die Erde fallen werden. Das hat Russland schon sehr gut berechnet. Das heißt, man kann davon ausgehen, die haben auch sehr gut berechnet, dass dadurch eine Schrottwolke entstehen wird. Ja, und ist das ein Zufall gewesen? Naja, es gibt so einen Hinweis, der vielleicht darauf hindeutet, dass das möglicherweise mit Absicht und auch mit Bezug zur Ukraine entstanden ist. Diese Schrottwolke, die ist wohl so von ihrer Position her, von den Teilen, dass westliche Aufklärungssatelliten, also Spionagesatelliten westlicher Nationen, die müssen da in den nächsten Jahren immer mal wieder wohl durch diese Schrottwolke durch oder an dieser Schrottwolke vorbei, von der Umlaufbahn her. Und das könnte ja ein Hinweis darauf sein, dass man es mit Absicht gemacht hat, weil man vielleicht mal so einen Unfall provozieren will, also so einen Satelliten, der dann irgendwie beschädigt wird oder sogar zerstört wird. Das weiß man aber nicht, aber es ist ein zeitlicher Zusammenhang, der ist auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, total interessant auch, dass man da vergleichsweise wenig von mitbekommt. Wie kommt ihr an solche Informationen?
Also wir haben für diese Recherche jetzt schon seit knapp einem Jahr mit ganz unterschiedlichen Leuten gesprochen. Wir waren auch beim Weltraumkommando in Uedem und haben dort mit dem Kommandeur, mit dem Generalmajor Traut darüber gesprochen.
Russland hat Fähigkeiten, uns tatsächlich im Weltraum zu bedrohen und maßgeblich zu stören.
Der hat uns auch ganz klar erzählt, was die Sorgen sind in Bezug auf Russland, auf die zunehmende Militarisierung.
Was uns wirklich, wirklich sehr beschäftigt auch, ist eben diese Frage nach einem vermeintlichen nuklearen Waffenträger im Weltraum. Das würde ein Gleichgewicht in einer unverantwortlichen Weise beeinflussen.
Und dass es da eben Akteure gibt, wie zum Beispiel China, die ein sehr ambitioniertes Space-Programm haben und dass man sich da schon einige Gedanken macht. China hat ein tatsächlich wohl sehr großes und sehr ambitioniertes Space-Programm. Das wurde uns immer wieder gesagt, auch von der Bundeswehr. China hat in den letzten Jahren wirklich viele Satelliten ins Weltall gebracht. China hat aber auch unterschiedliche Interessen im Weltall, und zwar auch kommerzieller Art. Also die wollen ein System aufbauen, mit dem zum Beispiel zunehmend autonome Systeme auf der Erde genutzt werden können. Also man kann ja auch durch Satellitennavigation zum Beispiel autonom fahrende, Fahrzeugkonvois, Lastwagen oder Frachtschiffe oder wie auch immer navigieren. Das heißt, auch in dem Bereich hat China wohl großes Interesse an der Kommerzialisierung von Space, vom Weltall. Und es ist ein bisschen anders gelagert als jetzt, wenn man auf Russland schaut, die da sehr militärisch unterwegs sind. Aber China macht im Weltall wirklich spannende Dinge. Das eine ist zum Beispiel vor ein paar Jahren diese Situation, dass ein chinesischer Satellit einen anderen chinesischen Satelliten aus der Umlaufbahn gezogen oder beziehungsweise geschoben hat. Das ist das eine. Das andere ist, die nutzen den Schatten der Sonne. Also wenn die Sonne einen Gegenstand anstrahlt, zum Beispiel einen Satelliten, dann entsteht dahinter logischerweise ein Schatten. Und bei den chinesischen Satelliten, da soll das ausgenutzt worden sein, um einen Satelliten hinter einem Satelliten quasi zu verstecken. Und wenn man sich das angeguckt hat, dann sieht man für einige Zeit erstmal nur einen und bemerkt nicht, dass dahinter eigentlich ein zweiter fliegt. Und chinesische Satelliten sollen dieses Manöver gemacht haben, wohl als Test, ob man das so machen kann. Zumindest wurde das so beobachtet. China ist auch, was die Aufklärung, die Spionage angeht, mittlerweile sehr weit. Man nennt das Abdeckung, also wie viel von der Erde wird von Satelliten beobachtet und wie viele Lücken gibt es eigentlich dazwischen? Also wie viel Zeit, bis der nächste chinesische Spionagesatellit kommt? Und da wurde mir zum Beispiel berichtet, in Bezug auf Taiwan ist es so, da gibt es eine Lücke, die ist vielleicht so 20 Minuten. Also man hat 20 Minuten, bis der nächste Spionagesatellit kommt und wieder Taiwan im Blick hat. Also die Abdeckung ist sehr, sehr gut. Also man kann fast schon rund um die Uhr einen Ort auf der Erde mit Satelliten beobachten, wenn es zu den chinesischen Satelliten kommt. Die Amerikaner sind da wahrscheinlich ähnlich weit.
Ja, wahnsinnig interessant. Wie steht es um uns Europäer?
Ja, Europa hat ein großes Problem in Bezug auf Space. Also das eine ist, dass wir natürlich jetzt mehr investieren wollen in verschiedenste Bereiche, aber man muss ja erstmal ins Weltall kommen. Und diese Infrastruktur, ins Weltall zu kommen, das heißt Raketenstarts, Raketen überhaupt zu bauen. Also wenn man sich anschaut, wie viele Satelliten die Europäer ins Weltall gebracht haben, das waren im vorletzten Jahr, glaube ich, 3 oder 4. Und die Amerikaner sind da mit 150 Starts, die Chinesen, glaube ich, 70 und die Russen immerhin 15. Das heißt, die Europäer hinken, was diese Starts angeht, total hinterher. Und das ist ein erhebliches Problem. Danach kommen so nachgelagerte Dinge wie, dass man sich vielleicht nicht früh genug Gedanken gemacht hat über die militärische Nutzung von Space. Man hat eher in anderen Dingen gedacht, wirtschaftliche Nutzung, wissenschaftliche Nutzung.
Du hast uns gerade geistig schon mitgenommen zur Bundeswehr mit ihrem Space-Kommando. Was die Technologie angeht, wie weit ist man da in Deutschland?
Also es ist so, das sagt uns zumindest die Bundeswehr, dass man da eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt ist. Man hat in Deutschland eine Raumfahrtindustrie, die ist zwar nicht besonders groß, aber die ist qualitativ wohl sehr gut. Also man baut Satelliten und man baut ja auch optische Systeme, mit denen man die Erde beobachten kann. Die sind wohl wirklich, wirklich gut. Auch ausländische Nationen, selbst welche, die da auch gut unterwegs sind, die sagen zur Bundeswehr, was ihr da habt, ist wirklich top. So, damit kann man arbeiten. Aber es ist leider nicht sehr viel. Es ist nicht viel investiert worden in diesem Bereich und man hat sich über gewisse Dinge nicht so viele Gedanken gemacht. Zum Beispiel die Frage, wie man solche Systeme besser schützen kann. Das war vor 10, 15 Jahren noch überhaupt kein großes Thema. Und man muss sich das so vorstellen, alles, was ich ins Weltall bringe, das kostet ja Geld. Jedes Kilo mehr, was ich da hochbringe, kostet Geld. Deswegen hat man gewisse Dinge nicht getan. Also man hat Satelliten nicht mit bestimmten Schutzsystemen zum Beispiel ausgestattet, die es vielleicht ein bisschen schwieriger machen, die abzuhören von außen. Und das muss man natürlich tun, wenn man sich jetzt so aufstellen will. Und dann gibt es noch andere Bereiche in der Forschung, die unterstützt werden sollen jetzt in Zukunft. Zum Beispiel ist es auch super wichtig, dass man im Weltall manövrieren kann. Man muss auch mit einem Satelliten mal nach links, mal nach rechts fliegen können, Space-Schrott ausweichen können. Das sind so Dinge, da will man jetzt rein investieren. Aber ein großes Problem wird bleiben, wie bringe ich denn die Dinge da hoch? Das muss einfach mit einem anderen System geschehen, weil im Moment ist man da sehr abhängig, zum Beispiel von so Akteuren wie Elon Musk und seinem SpaceX.
Inwiefern sind wir da abhängig von ihm?
Ja, also die Bundeswehr zum Beispiel hat Spionagesatelliten, also Aufklärungssatelliten, die sie benutzt, mit SpaceX nach oben gebracht. Also man hat Verträge mit Elon Musk geschlossen und dann wurden die mit amerikanischen Raketen aus den USA ins Weltall gebracht. Und jetzt spricht man ja zunehmend davon, dass man sich unabhängiger machen will von den USA, dass man vielleicht europäischer denkt, diversifiziert. Und dann ist natürlich die Frage, will man das die nächsten Jahre immer noch so machen? Also mit SpaceX die eigenen hochrelevanten Satelliten hochbringen?
Was ist denn das Problem an SpaceX, wenn die Deutschen mit SpaceX einfach weiter zusammenarbeiten würden?
Die USA sind natürlich ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Partner innerhalb der NATO. Und daran hat sich erstmal nichts geändert. Aber natürlich hat die Trump-Administration und die politische Ideologie, die da vorherrscht, die politischen Leitlinien, die es gibt und auch die Rolle von Elon Musk, die wirft natürlich Fragen auf. Und auch die Tatsache, dass Elon Musk zum Beispiel nicht nur im amerikanischen Wahlkampf eine Rolle gespielt hat, sondern auch zum Beispiel in Deutschland und auch in Europa insgesamt versucht einzuwirken. Er unterstützt ja ganz offen rechte, rechtspopulistische Parteien und Organisationen. Also die Frage, ob man diesem Geschäftsmann, diesem Privatmann da noch vertrauen kann, indem man so hochsensible Technologie von ihm ins Weltall bringen lässt. Das ist natürlich eine Risikoabwägung, die man treffen muss. Und ja, da muss man halt eine Entscheidung treffen, ob man das noch in Zukunft machen kann.
Die Bundesregierung hat ja jetzt, wie du schon am Anfang dieser Folge erzählt hast, diese nationale Weltraumstrategie vorgelegt, inklusive Milliardeninvestitionen. Was ich mich dabei immer frage, kommt das nicht vielleicht ein bisschen spät? Wie ist da dein Eindruck?
Das kommt spät, aber nicht zu spät. Ich glaube, die Europäer können da in dem Bereich noch einiges aufholen und das ist auch dringend notwendig. Wir haben auch mit Antje Nötzold gesprochen. Sie arbeitet an der Universität Chemnitz an der TU und sie forscht dort mit dem Schwerpunkt strategischer Wettbewerb, Sicherheit und Nachhaltigkeit im Weltraum.
Es ist ein großer Wurf für die Bundesregierung. Wir hatten zwar schon eine Raumfahrtstrategie und eine nationale Sicherheitsstrategie, aber jetzt adressieren wir erstmals ganz konkret die strategische Bedeutung des Weltraums für Sicherheit und Verteidigung für Deutschland in dieser Strategie.
Wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich schon länger diesen Bereich Weltall angucken, mit dem Fokus auf Sicherheit, auf Militarisierung, die sagen, man muss investieren in Sensorik, in die Art und Weise, wie man das Weltall und andere Satelliten aufklären, sich angucken kann. Man kann das ja, um ehrlich zu sein, nicht einfach so hinnehmen, dass einige da ja zunehmend militarisieren und man selbst sich und seine Systeme nicht besser schützt. Deswegen glaube ich, geht diese Sicherheitsstrategie in die richtige Richtung. Ist natürlich wahnsinnig viel Geld und da muss man natürlich auch schauen, dass das sinnvoll eingesetzt wird. Aber ich glaube, die Europäer und auch Deutschland, die können da relativ schnell aufholen. Das geht schon.
Jetzt gibt es ja hier auf der Erde bei uns für Konflikte Regeln, ja? Völkerrecht, um das mal namentlich zu nennen, die Genfer Konvention. Was im Erdorbit aber gerade passiert, das klingt für mich so ein bisschen so, als ob da jeder machen könnte, was er möchte. Gibt es irgendeine Art von Regulierung?
Also ganz verkürzt gesagt, es gibt keine, die man durchsetzen könnte. Also es gibt keine Vertragsstrafen, irgendwelche Strafen, die wirklich umgesetzt werden könnten durch eine wie auch immer geartete Weltraumpolizei oder Staatsanwaltschaft oder wie auch immer. Was es gibt, ist den Weltraumvertrag, so heißt es, von 1967. 110 Staaten haben den unterzeichnet und das ist ein Abkommen, was geschlossen wurde, als klar war, okay, man kann im Weltall möglicherweise auch militärische Dinge machen, Waffen stationieren, also gab es auch Ideen von sogar Militärbasen auf dem Mond errichten und solche Dinge. Und dann hat man diesen Vertrag aufgesetzt und da steht dann zum Beispiel drin, dass alle Vertragsstaaten sich verpflichten, Zitat, keine Gegenstände, die Kernwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen tragen, in eine Erdumlaufbahn zu bringen und weder Himmelskörper mit derartigen Waffen zu bestücken, noch solche Waffen im Weltraum zu stationieren. So, da hat man unterzeichnet, viele Nationen, auch die Atommächte haben das unterzeichnet. Nur wer will das denn ja durchsetzen?
Jetzt nach deiner Recherche, was denkst du, wo geht die Reise hin? Wie wird sich die Technik weiterentwickeln und vor allen Dingen auch in welchen Zeiträumen wird das Ganze passieren?
Ich glaube tatsächlich, dass europäische Nationen in dem Bereich aufholen werden. Ich weiß nicht, wie schnell das geht, aber ich denke mal, dass da doch relativ viel Geld in die Hand genommen wird, weil man gemerkt hat, dass dieser Bereich total wichtig ist. Ich glaube, dass innerhalb der technologischen Innovation, dass es da auch wirklich Sprünge geben wird. Da gibt es auch jetzt schon Ideen, die nicht umgesetzt werden konnten, weil bislang da kaum Geld rein investiert wurde. Aber zum Beispiel diese Tatsache, dass man mit den Spionagesatelliten, die man hat, eben nicht nur die Erde beobachten, sondern auch andere Satelliten ausspionieren, sich genauer angucken kann. Es wird zunehmend eine militärische Dimension und man versucht da oben besser aufgestellt zu sein, um schneller festzustellen, wenn da jemand was Böses machen möchte. Aber dafür muss man halt forschen und Geld in die Hand nehmen und was tun. Und die Bundesregierung hat das ja jetzt angekündigt und ich glaube, dass Europa da Aufholbedarf hat.
Florian, vielen Dank für die Eindrücke und für den Blick auf die Satellitentechnologien, die jetzt rasant weiterentwickelt werden. Cool, dass du uns mitgenommen hast.
Gerne doch, danke.
Investigativjournalist Florian Flade berichtet für die ARD rund um die Themen nationale Sicherheit, Terrorismus und Spionage. Und auch bei 11KM erzählt er regelmäßig von seinen aktuellen Recherchen und das bestimmt nicht zum letzten Mal. Autor der Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting und Marc Hoffmann. Produktion Adele Messmer und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und wir hören uns ganz bald wieder. Ich freue mich drauf. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Bei Streitkräfte und Strategien bekommt ihr zweimal wöchentlich Updates zum Krieg in der Ukraine und den aktuellen Entwicklungen in der Sicherheitspolitik. Was passiert zwischen den Fronten? Wann kommt die Zeitenwende der Bundeswehr? Wen bedroht Russland als nächstes? Die Hosts sprechen dazu mit Militärhistorikern und Sicherheitsexpertinnen. Hört gern rein, zum Beispiel natürlich in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link bekommt ihr in unseren Shownotes.